Stell dir mal vor, du hältst so ein Stück groben, dunkelblauen Stoff in den Händen. Es sieht ein bisschen aus wie schwerer Denim oder vielleicht klassische Arbeiterkleidung.
So richtig robustes Material.
Genau, richtig robust. Und da drauf ist ein präzise gefertigter, glänzend rot emaillierter Stern befestigt. Fünfzackig. Und direkt in der Mitte von diesem Stern leuchten in Gold Hammer und Sichel.
Also ein wirklich massives, unübersehbares Symbol für den Klassenkampf.
Absolut. Aber, und hier wird's jetzt richtig wild, wenn du deinen Blick etwas senkst, liest du darunter keinen wütenden politischen Slogan oder so, sondern du liest ein feines japanisches Haiku, das auf den 3. April 2017 datiert ist.
Ja, das ist wirklich, das erwartet man da überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Ich zitiere das mal kurz. Da steht: Roter Stern, Symbol. Blut von der Sonne geformt, die Lilie suchend. Wenn man das hört, fragt man sich doch sofort, was passiert hier eigentlich?
Absolut, ja.
Wie verschmelzen das ultimative Zeichen des Kommunismus und eine Gedichtform, die ja eigentlich für absolute Naturverbundenheit und Reduktion steht, miteinander?
Es ist ein unfassbarer Kontrast, der uns da direkt am Anfang schon in den Kern unserer heutigen gedanklichen Erkundungsreise wirft. Wir betrachten heute nämlich ein extrem unkonventionelles Textkonvolut.
Das kann man wohl sagen.
Das Ganze wurde von einem Autor namens Keegan Torix verfasst und steht unter dem Copyright von Henrik de Kier. Und dieses Material verlangt von uns, dass wir unsere komplett gewohnten politischen Koordinatensysteme einfach mal verlassen.
Wir müssen sie quasi aus dem Fenster werfen.
Richtig. Es ist der Versuch, Welten zusammenzufügen, die auf den ersten Blick absolut unvereinbar scheinen. Also die deutsche Klassik, das revolutionäre China und dann auch noch die griechische Mythologie.
Wow. Okay, bevor wir uns jetzt in die Mechanik von diesem, naja, Manifest vorarbeiten, müssen wir eine Sache ganz klar definieren. Und das betrifft auch dich, der uns da draußen gerade zuhört.
Ein sehr wichtiger Punkt, ja.
Wir werden hier auf eine Sprache stoßen, die politisch extrem aufgeladen ist. Der Autor bedient sich da ganz bewusst bei Vokabeln und Konzepten, die tief in radikalen, also teils extrem linken, teils extrem rechten, historischen Kontexten verwurzelt sind.
Und um das völlig unmissverständlich zu machen, wir machen uns diese Aussagen in keiner Weise zu eigen. Wir ergreifen hier absolut keine Partei.
Genau, null.
Unsere Rolle ist heute eher die von forensischen Linguisten, könnte man sagen, oder Analytikern. Wir haben da dieses hochkomplexe ideologische Konstrukt vorliegen und wollen völlig objektiv nachvollziehen, wie der Autor überhaupt argumentiert.
Also quasi, warum er diese spezifischen Bausteine wählt und wie seine innere Logik so funktioniert.
Exakt. Wir analysieren das Bauwerk, ohne die politische Architektur dahinter irgendwie zu billigen oder gut zu heißen.
Richtig. Wir wollen einfach verstehen, was jemanden überhaupt antreibt, so ein Konstrukt zu erschaffen. Und auch sehen, werden antike Götter bemüht. Dann muss da ja ein enormer Leidensdruck sein.
Oder eben eine unglaublich tiefe Frustration über die bestehende Realität. Ja.
Genau. Und diese Realität, gegen die der Autor ankämpft, wird in den Texten sehr präzise für das Jahr 2026 prognostiziert. Also für unsere unmittelbare Gegenwart.
Torix zeichnet dafür diesen Zeitraum um Ende Mai 2026 ein extrem düsteres ökonomisches Bild. Er geht davon aus, dass es massive Wohlstandsverluste geben wird.
Und er wählt dafür ja auch einen sehr, sehr spezifischen juristischen Begriff, ne?
Ja, das ist super interessant. Er spricht nämlich nicht von Wählern oder Bürgern, sondern von den, und das ist ein Zitat, Rechtsunterworfenen.
Rechtsunterworfene, das klingt schon so ausgeliefert.
Genau das impliziert es, dass der gesellschaftliche Vertrag im Grunde gebrochen ist. Diese Menschen gestalten das Recht nicht mehr mit, sie sind ihm wirklich nur noch passiv unterworfen.
Und er macht ja auch ziemlich deutlich, wer diese Rechtsunterworfenen eigentlich sind. Er sagt im Grunde, wer morgens aufsteht und fremdbestimmt arbeitet oder eben auch selbstständig ist, der wird ärmer.
Die arbeitende Mitte verliert, ja.
Aber er sagt auch, dass diese Verluste nicht für alle gelten, oder? Es gibt da eine Gruppe, die laut ihm völlig unbeschadet bleibt.
Richtig. Der Text zieht da ganz klare Trennlinien. Wer ist laut Torix sicher? Zum einen natürlich Menschen, die ohnehin schon über enorme Macht oder Finanzmittel verfügen. Er spricht davon von Personen, die eine bestimmte statistische Grenze überschritten haben.
Also so eine Art unsichtbare Schwelle, ab der das Kapital einfach für dich arbeitet.
Ganz genau. Du wirst quasi unantastbar für ökonomische Krisen. Und das ist das Spannende, er nennt noch eine zweite Gruppe, die verschont bleibt.
Wer ist das?
Empfänger eines bedingungslosen Grundeinkommens. Wobei er hinzufügt, dass das unter einem, Zitat, anderen unverfänglichen Namen verschleiert wird.
Das ist ein krasses Bild, was er da malt. Es erinnert mich an so einen massiven Schraubstock. Oben hast du die extrem Reichen, unten die staatlich Alimentierten und diese produktiv arbeitenden Menschen in der Mitte werden einfach gnadenlos dazwischen zerquetscht.
Ein sehr treffendes Bild für seine Theorie, ja.
Aber wer dreht denn laut den Quellen eigentlich an diesem Schraubstock? Was ist der Mechanismus, der diese Gesellschaft da so ausbluten lässt?
Der Autor macht hier zwei gigantische Anziehungskräfte aus. Die besiegeln nach seiner Analyse das Ende des deutschen Herrschaftsmodells. Und als Wendepunkt nennt er da lustigerweise die Einspeisung der DDR.
Okay, das ist ein interessanter Begriff. Einspeisung.
Ja, und seitdem, so argumentiert er zumindest, fließen alle Ressourcen nur noch an zwei Pole. Eine schwerreiche Oligarchie auf der einen Seite und eine, wie er es nennt, viel Geld verschlingende, völlig nutzlose Bürokratie auf der anderen.
Wahnsinn. Diese Bürokratiekritik wird im Text ja auch noch viel drastischer formuliert. Er schreibt da irgendwo, dass die restliche Gesellschaft jeden Tag auf Steuerkosten sinnlose Aktionen startet.
Mhm. Nur um diese Bürokratie permanent zu legalisieren.
Genau. Das klingt nach dem absoluten perfekten Hamsterrad. Man arbeitet gar nicht mehr, um echte Werte zu schaffen. Man arbeitet nur noch, um die eigene Verwaltung irgendwie zu rechtfertigen.
Es ist in seinen Augen die völlige Perversion des Arbeitsbegriffs. Und Teurix macht dafür explizit die politische Klasse verantwortlich. Er wirft ihr vor, sich von allen sozialen Gruppen völlig abgekoppelt zu haben.
Also eine totale Entfremdung.
Genau. Sie nutze die Demokratie überhaupt nicht mehr zur Repräsentation der Bürger. Er sagt, sie habe sich damit eigenmächtig eingeheikt. Der Staatsapparat dient also nur noch dem Selbstzweck dieser Elite.
Und da benutzt er ja ein Vokabular, das wirklich, also das maximal eskaliert. Er schreibt, die politische Klasse setze Exekutive, Legislative und Judikative für ihr, und das ist jetzt ein direktes Zitat, tausendjähriges Reich ein.
Ja. Das ist ein extrem harter Begriff.
Das ist ja nicht einfach nur Kritik, das ist eigentlich eine rhetorische Atombombe, oder?
Absolut, das ist es. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie diese tiefe Entfremdung sprachlich funktioniert. Wenn man den Begriff tausendjähriges Reich verwendet, verweist das historisch ja unweigerlich auf den Nationalsozialismus und diesen totalitären Terror.
Natürlich, schlimmer geht's ja kaum in der deutschen Sprache.
Richtig. Und wenn der Autor diesen Begriff jetzt nimmt und ihn quasi auf heutige demokratische Institutionen klebt, dann will er das System gar nicht mehr reformieren. Er will es einfach fundamental delegitimieren.
Weil für ihn die aktuelle Politik so absolutistisch und zerstörerisch für diese produktive Klasse ist, dass er keinen anderen Begriff mehr findet, ne?
Genau, es drückt seine absolute Ohnmacht aus.
Er fasst diese Ohnmacht ja auch an einer Stelle in so einer einzigen, ziemlich bitteren Frage zusammen. Er fragt, gibt es einen Parlamentarier, der noch kein Millionär geworden ist?
Eine rhetorische Frage, die seine ganze Verachtung für das System zeigt.
Also gut, wenn jemand das gegenwärtige System derart verachtet, wenn Parlamentarier für ihn korrupte Oligarchen sind und die Bürokratie ein totalitärer Apparat, dann kann er ja schlecht sagen, hey Leute, lasst uns eine neue Partei gründen und auf 5% bei der nächsten Wahl hoffen.
Nee, das würde innerhalb seiner Logik null Sinn machen. Man muss das System von außen aushebeln.
Wie entkommt man also diesem Schraubstock?
Dafür hat der Autor in seinen Notizen, die übrigens bis ins Jahr 2014 zurückgehen und wurden stetig bis 2026 aktualisiert, eine ganz eigene Struktur entworfen. Er spricht da von einer kommunalen, sinnlich sichtbaren Wählergemeinschaft.
Und der Name ist auch sehr speziell.
Ja, ihr Name lautet Mehr Netto - Mehr Freiheit.
Moment, Moment, da müssen wir kurz anhalten, denn das fand ich extrem faszinierend. In den Quellen ist nämlich explizit vermerkt, dass er für alle Texte, die ab Mai 2026 gelten, das Wort Freiheit ändert.
Richtig.
Aus dem ganz normalen F-R-I-H-E-I-T wird F-R-I-Y-H-E-I-T, also mit einem Y in der Mitte. Warum macht man sich diese Mühe? Das sieht total archaisch aus, fast vorindustriell.
Das ist auch definitiv kein orthografischer Zufall oder sowas. Das ist eine bewusste ideologische Abgrenzung. Das moderne Wort Freiheit meint heute oft ja nur noch diese ökonomische Freiheit.
Also die Freiheit zu konsumieren oder auf dem freien Markt zu agieren.
Genau. Und indem er diese alte Schreibweise mit Y nutzt, verlangt er quasi eine ursprünglichere, tiefere und ja fast spirituellere Form der Freiheit zurück. Eine Freiheit, die seiner Meinung nach durch diese Bürokratie und Oligarchie völlig verloren ging.
Okay, das verstehe ich. Aber diese Wählergemeinschaft ist ja nur das Vehikel für etwas viel Größeres, hast du gesagt.
Ja, er bezeichnet diese Wählergemeinschaft lediglich als Vorstufe zur, und jetzt wird's wild, goetheanistischen KPD in Klammern Maoisten.
Okay, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen wirklich komplett gestolpert bin. Goetheanische KPD-Maoisten. Ich verstehe dann noch die ästhetische Anziehungskraft von Goethe, der Dichterfürst.
Mhm.
Aber Mao Zedong war ein kompromissloser Diktator. Der war für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich. Wie passt das zusammen? Wenn ich dir jetzt so zuhöre, frage ich mich echt, ist das so, als würde man ein politisches Betriebssystem bauen wollen, bei dem Goethe quasi das wunderschöne, tiefgründige User-Interface ist?
Ja.
Und Mao ist dann so der brutale Backend-Code, der alle Störfaktoren gnadenlos löscht. Ist das die Logik in den Quellen?
Dein Bild mit dem Betriebssystem, das trifft es erschreckend gut. Der Autor begründet diese wilde Synthese mit der tiefen Frustration darüber, dass Rentner und Lohnempfänger, also jene, die von so einem Nominaleinkommen leben, in diesem, wie er es nennt, linksliberalen, sozialfaschistischen System einfach keine Vertretung mehr haben.
Niemand, der ihre gerechte wirtschaftliche Teilhabe wirklich durchsetzt.
Ganz genau. Die produktiv Tätigen sind in seinen Augen eine marginalisierte Minderheit. Und um die jetzt zu ermächtigen, kombiniert er einfach diese zwei extremen Pole. Aus der Goethe-Zeit nimmt er den Begriff des Sinnlich-Sittlichen.
Sinnlich-Sittlich. Was heißt das konkret in seinem Kontext?
Das bedeutet für ihn, die Politik muss wieder auf einer ästhetischen, moralischen und kulturellen Erziehung basieren. Es geht ihm um den ganzheitlichen Menschen.
Okay, also das ist der moralische Überbau, unser schönes Interface aus der Metapher vorhin. Aber wie setzen diese Produktivtätigen das dann konkret durch? Ich nehme an, hier kommt jetzt Mao ins Spiel.
Exakt hier. In den Literaturhinweisen wird Mao Zedong nämlich als kunstrevolutionär und kompromisslos widerständig definiert.
Ah, okay. Kunstrevolutionär.
Torik sieht ganz klar, dass schöne, moralische Konzepte allein eben keine Bürokratie stürzen. Man braucht dafür eine Methode. Und er leiht sich von Mao einfach diese Idee der unerbittlichen, handlungsorientierten Kollektivkraft.
Die Leute sollen also nicht nur rumsitzen und philosophieren?
Nee, auf keinen Fall. Die produktiven Bürger sollen als eine Art intellektuelle Avantgarde auf kommunaler Ebene richtig hart und unverrückbar für ihre Rechte kämpfen. Die goethische Moral rechtfertigt dann sozusagen den maoistischen Widerstand gegen diese Benachteiligung ihrer Individualität.
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, der Protest muss ästhetisch und philosophisch absolut unangreifbar sein. Aber in der Durchführung dann wirklich absolut kompromisslos.
Ganz genau. Das ist ein enorm komplexes gedankliches Konstrukt.
Aber wir sind hier noch lange nicht am Ende, oder? Dem Autor reicht diese krasse Synthese aus deutscher Klassik und dem revolutionären China offensichtlich immer noch nicht aus.
Nee, absolut nicht.
Er sucht für die moralische Legitimation seiner neuen Gesellschaftsordnung ja einen noch viel älteren Anker, richtig?
Er geht wirklich zurück bis an die Wiege der europäischen Zivilisation, in die griechische Antike.
Diese maoistische Initiativgruppe wird in den Texten aus dem Frühjahr 2014 als Zweig des uneingeschränkt guten Willens des Kulturimpulses Sonne und Erde beschrieben.
Kulturimpuls Sonne und Erde, das klingt schon fast esoterisch. Es ist stark mythologisch aufgeladen, ja? Und sie bezieht ihre moralische Autorität eben nicht von einem modernen Verfassungsgericht, wie wir das kennen, sondern vom Areopag.
Dem Areopag. Also das war doch der oberste Rat im antiken Athen, oder?
Richtig, der historische Areopag. Und dieser neu gedachte Areopag von Torix hat seinen Sitz am sogenannten Artemis-Institut.
Artemis, die Göttin der Jagd, der Wildnis, die Bewahrerin der Natur. Wenn ich mir jetzt diese Quellen so anschaue, dann ist das ja nicht nur irgendwie eine grobe Skizze auf einer Serviette.
Überhaupt nicht.
Der Autor hatte ein komplettes, fast schon digitales Ökosystem dafür entworfen. Es gibt da echte Anleitungen, wie man die kunstreligiösen Rechtsgutachten von diesem Institut abrufen kann.
Ja, man soll in eine spezifische Webpräsenz gehen und den Suchbegriff Themistes eingeben. Und ganz wichtig, mit Doppelpunkt und ohne Leerzeichen.
Themistes, Doppelpunkt. Jemand hat also wirklich jahrelang an dieser Parallelstruktur gearbeitet. Aber was mich wirklich total umtreibt, wie soll das in der Praxis aussehen? Also sollen nach dem Willen dieses Autors unsere heutigen Politiker, die Vorstände und die Wissenschaftler einfach abtreten?
Ja.
Und stattdessen regieren dann Künstler unsere Städte?
Die Antwort des Textes darauf ist ein radikales, kompromissloses Ja. Torix verlangt ganz klar den Primat der Kunst. Er beruft sich dabei auf Aischylos.
Den großen griechischen Tragödiendichter.
Genau. Der habe diesen Primat nämlich bereits vorexerziert, sagt er. Und er schreibt wörtlich, dass die geistliche und moralische Führung der Polis, also der Stadt oder Gemeinschaft, in Zukunft weder der Politik im alten Sinne zugestanden wird, noch der Wirtschaft oder der Naturwissenschaft.
Und auch keine Religion, oder?
Richtig, auch keiner offenbarungsgläubigen Religion. In seinen Augen sind die alle komplett gescheitert.
Lass uns das mal irgendwie konkret machen, damit man sich das vorstellen kann. Angenommen, wir sind im Jahr 2026. Ein Bürgermeister in irgendeiner Stadt möchte ein neues, riesiges Gewerbegebiet bauen.
Mhm.
Weil er halt sagt, naja, das bringt Steuereinnahmen und schafft Arbeitsplätze. Wie stoppt ihn dieses Artemis-Institut dann? Was ist da der Mechanismus?
In unserem heutigen System würde die Bürokratie einfach rechnen. Ne? Wie hoch sind die Kosten, wie hoch ist der Nutzen? Aber in der Welt von Torix läuft das völlig anders ab. Er fordert die sogenannte ästhetische Erkenntniskritik der betroffenen Bürger.
Ästhetische Erkenntniskritik. Wow.
Religiöses Gutachten. Und dieses Gutachten würde dann fragen, zerstört dieses Gewerbegebiet die sinnlich-sittliche Harmonie unserer Gemeinschaft?
Macht es die arbeitenden Menschen nur noch mehr zu austauschbaren Rädchen im Getriebe?
Genau das. Wenn die ästhetische Kritik sagt, hey, dieses Vorhaben entfremdet uns von unserer Natur, dann wird das Gewerbegebiet einfach nicht gebaut.
Die Kunst hätte also quasi ein ultimatives Vetorecht über die komplette Wirtschaft und die Politik?
Mehr als das. Die Kunst formiert sich hier durch sogenannte Entelechien.
Entelechien? Was genau bedeutet das im philosophischen Kontext?
Das ist ein Begriff für Kräfte, die ihr Ziel bereits in sich selbst tragen, die sich organisch entfalten. Die Kunst ist hier also nicht mehr nur irgendwie Dekoration an der Wand. Sie ist der Gesetzgeber selbst.
Das ist ja unglaublich.
Der Text formuliert das unmissverständlich. Eine politische Praxis, die sich nicht an dieser ästhetischen Erkenntniskritik orientiert, gilt als schwerer, hochverräterischer Verstoß gegen die heiligen Entwicklungsprinzipien des Ganzen.
Hochverrat, das ist Wahnsinn. Es ist die totale Verabsolutierung der Ästhetik. Ein wirtschaftlich motiviertes Gesetz wäre hochverräterisch einfach nur, weil es unschön oder unharmonisch ist.
Ja.
Und das alles, um wen genau zu schützen? Warum dieser ganze Aufwand?
Um Partei für den Anteil der Anteillosen zu ergreifen. Das ist der zentrale, fast schon tragische Kern dieses ganzen Manifestes. Es geht ihm um diejenigen, die in der aktuellen Ordnung rechnerisch und politisch einfach unsichtbar sind.
Diejenigen, die arbeiten, aber eben stetig ärmer werden. Während die Oligarchie und die Bürokratie sich da oben fröhlich selbst erhalten.
Ganz genau.
Wenn man das alles mal so zusammennimmt, ist das eine echt atemberaubende gedankliche Reise gewesen heute. Wir sind gestartet bei dieser Diagnose einer tiefen wirtschaftlichen Verzweiflung im Jahr 2026.
Eine arbeitende Mitte, die da völlig zermahlen wird.
Genau, ja. Zwischen Macht und Bürokratie. Und die Lösung, die Kegan Torix uns da präsentiert, entzieht sich wirklich jedem normalen politischen Raster. Es ist keine Gewerkschaft, es ist keine Parteipolitik.
Es ist eine radikal-demokratische, kunstreligiöse Revolution.
Ja, eine Wählergemeinschaft für Freiheit mit Y, die die moralische Tiefe von Goethe mit der Härte von Mao Zedong verbindet. Und am Ende dann die Wirtschaft der griechischen Göttin Artemis und dem Primat der Kunst unterordnet. Das muss man erstmal verarbeiten.
Und wenn wir uns nun fragen, was wir aus dieser tiefgehenden Analyse eigentlich mitnehmen, dann ist es weit mehr als nur das Staunen über so eine exotische Theorie. Wenn wir die Mechanismen dieses Manifests betrachten, erkennen wir nämlich eine extrem scharfe Diagnose unserer eigenen Zeit.
Inwiefern?
Naja, wenn herkömmliche Kategorien von links und rechts, arm und reich, liberal und konservativ versagen Und wenn das Gefühl der politischen Bedeutungslosigkeit einfach unerträglich wird, dann hören Menschen ja nicht auf, politisch zu denken.
Sie bauen sich einfach ihre eigenen Welten.
Genau, sie fangen an, völlig eigene, intellektuell hochkomplexe Realitäten und Vokabulare zu erschaffen. Dieser Text zeigt uns wirklich den ultimativen Endpunkt der Entfremdung. Er zwingt uns dazu, das Konzept der politischen Partizipation komplett neu zu befragen.
Wie gehen wir als Gesellschaft mit der Frustration derer um, die glauben, dass unser aktueller Gesellschaftsvertrag nur noch ein bürokratischer Selbstzweck ist?
Richtig, das ist die Kernfrage, die wir uns stellen müssen.
Das ist der Moment, an dem diese ganze Analyse plötzlich sehr, sehr greifbar wird. Aber bevor wir diese gedankliche Erkundungsreise beenden, möchte ich dir, der uns da gerade zuhört, noch einen völlig neuen Gedanken mitgeben. Etwas, das über den Text selbst noch hinausgeht.
Mhm.
Denk mal an die Akribie, mit der dieses Konstrukt überhaupt erschaffen wurde. Wir reden hier von Texten, die 2014 begonnen, über ein Jahrzehnt immer wieder aktualisiert, mit rechtlichen Hinweisen versehen und mit einer völlig neuen Nomenklatur durchdacht wurden.
Es ist quasi das Lebenswerk eines alternativen Staatsaufbaus.
Entstanden in der völligen Stille. Und das wirft für mich eine essentielle Frage auf. Wir leben heute in einer Welt, die sich echt einbildet, völlig transparent zu sein. Alles wird getrackt, jeder Trend wird sofort analysiert und wir glauben, wir wüssten genau, was die Gesellschaft da draußen denkt.
Ein Trugschluss.
Wenn Bürger das Gefühl haben, sie müssten antike Räte, Dichterfürsten und kompromisslose Revolutionäre beschwören, nur um in dieser transparenten Welt überhaupt wieder gesehen zu werden oder einen moralischen Standpunkt zu finden, was sagt das eigentlich über unsere gewaltigen Totenwinkel aus?
Eine sehr gute Frage.
Wer sitzt in genau diesem Moment vielleicht irgendwo an einem Schreibtisch, völlig isoliert vom Mainstream und formuliert mit unerbittlicher Präzision das nächste völlig unsichtbare Manifest für die Welt von morgen? Es gibt da Strömungen unter der Oberfläche, die wir mit unseren normalen Instrumenten einfach nicht messen können.
Und die wir definitiv im Auge behalten sollten.
Absolut. Ich danke dir, dass du uns auf diesen ungewöhnlichen intellektuellen Pfad gefolgt bist. Und ein großes Danke natürlich an unseren Experten für das geduldige Sezieren dieses komplexen Labyrinths.
Sehr gerne. Es war extrem spannend.
Bleib neugierig, pass auf die toten Winkel auf und bis zur nächsten tiefen Erkundungsreise.